Mittendrin im Text, gleichsam wie ein Mittelpunkt, die Frage des Engels. Übrigens, Engel sind nicht an den Flügeln erkennbar. Professor Westermann hatte schon recht mit seinem Buch, Engel brauchen keine Flügel. Engel sind übersetzt Boten, und Boten bestehen eigentlich aus ihrer Botschaft. Boten und Botschaft ist dasselbe. Die Kleidung alltäglich und unauffällig, auffällig allein ihr Auftrag. Dieser Engel hier findet die Hagar, die von daheim weggelaufen ist, an einer Oase. Und dann jene Zentralfrage, wo kommst du her? Wo willst du hin? Dabei fällt mir wieder jene Gesprächsrunde ein am Biertisch von ein paar lustigen Gesellen, die sich jene Begebenheit erzählten von dem alten Mann in der Nachbarschaft, der sich eines Tages schön und schick angezogen habe, um einen Besuch zu machen. Und dann ist er von zu Hause weggegangen, einige Straßen gelaufen und dann blieb er stehen, weil er nicht mehr wusste, wohin er gehen wollte. Das Ziel war ihm entfallen. Nicht weit weg war ein Telefonhäuschen, dort ging er hinein und rief zu Hause an und fragte, wohin er denn habe gehen wollen. Und die Leute am Biertisch lachten über diese Geschichte. Sie hätten besser nicht lachen sollen. Es könnte ihnen eines Tages ähnlich ergehen. Dieser alte Mann konnte sogar von Glück sagen, dass er noch wusste, woher er kam. Eines Tages kann man auch das vergessen. Dann weiß man nicht mehr, woher man kommt und wohin man will. Und deshalb die Frage des Engels, woher kommst du und wohin gehst du? Diese Frage gilt genauso uns. Woher kommst du? Von zu Hause? Vom Geschäft? Von drei freien Tagen? Wohin gehst du? Nach Hause? Ins Geschäft? In den Weihnachtsurlaub? Das sind doch kleine und erbärmliche Ziele. Ist das alles? Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Einer erklärte mir einmal ein mittelalterliches Bild. Ein Kopf. Und dieser Kopf war auf eine goldene Scheibe gemalt. Und dann erklärte er, diese Maler wollten damit ausdrücken, etwas sagen über die Herkunft und das Ziel der Menschen. Das Gold sei Zeichen für die Liebe Gottes. Diese Leute mit dem goldenen Hintergrund, die kämen von der Liebe Gottes her und gingen auf die Liebe Gottes zu. Darum geht es, ob auch unser Kopf auf solcher goldenen Scheibe gemalt ist. Wir kommen von der Liebe Gottes. Und hoffentlich, wir gehen zu der Liebe Gottes, nirgends anderswohin. Zu der Liebe Gottes und dazwischen ist ein Weg, eine Wegstrecke, auf der es viel zu lernen gibt. Wir haben gehört, Vertrauen lernen, entscheiden lernen, helfen lernen, sehen lernen und heute Abend Nein sagen lernen. Auf der Wegstrecke von der Liebe Gottes zur Liebe Gottes eben auch das Nein sagen lernen. Abraham sagt Ja statt Nein zur Leihmutterschaft. Er sagt Ja statt Nein zum Statusstreit und er sagt Ja statt Nein zum Suicide-Versuch, zum Selbsttötungsversuch. Ich sage diese drei Teile, damit Sie bei den ersten zwei ruhig abnicken können und beim dritten wieder voll einsteigen können, abends. Erstens, Nein, er müsste Nein sagen zur Leihmutterschaft. Ein großer Darsteller und Ausleger dieser Kapitel ist der bekannte und berühmte Maler Rembrandt. In seinen bekannten Strichzeichnungen hat er auch drei Bilder dazu mit starken Strichen gemalt. Einmal, wie die Sarah, die schöne Hagar, dem Abraham zuführt. Und das zweite Bild, wie sich Sarah bei Abraham über die Hagar schwer beschwert. Und ein drittes Bild, wie die Hagar verlassen am Brunnen sitzt. Und auffallend, in allen drei Bildern, so wie in diesem Text, ist Abraham keineswegs mehr die Hauptperson. Längst hat er die Zügel aus der Hand gegeben und die Frauen haben die Dinge in der Hand. Abraham sieht zwischen zwei starkknochigen Frauen, so bezeichnet sie ein alter Ausleger, Abraham sieht zwischen zwei starkknochigen Frauen wirklich alt aus. Sie, diese Frauen, spielen die aktive Rolle. Sie spielen immer wieder die aktiven Rollen in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Mich wundert's immer wieder, dass man erst heute auf die wichtige Rolle der Frau zu sprechen kommt. Wer die Bibel kennt, weiß das schon lange. Abraham sieht nämlich nicht nur alt aus, er ist es auch. Fast zum Pantoffelheld heruntergewirtschaftet. Es gibt ja einen schwäbischen Ausdruck dafür, der nicht in einen so schönen Raum passt. Wir, die Schwaben, sagen Lellebeber, nicht wahr? Das ist im Grunde unübersetzbar. Aber einer, der alt aussieht zwischen zwei starknochigen Frauen. Er, der nicht mehr agiert, sondern nur noch reagiert, so wie gerade die Frauen wollen. Liebe Männer, Gott behüte Sie davor, dass Ihnen das einmal passiert. Er ist 86 Jahre. Mit 60 Jahren hat er die Verheißung eines Sohnes bekommen. Und mit 76 Jahren bekam er die Bestätigung, deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. So im Kapitel 15. Und Gott tut keinen Zug. Gott rührt keinen Finger. Gott lässt geradezu alles schleifen. Abraham wartet. Er ist ja im Grunde ein geduldiger Mensch. Wir sind nicht Abraham, wir können nicht warten. Schon warten auf die Straßenbahn, 15 Minuten lang. Oder warten auf die Hochzeit, ein Jahr lang. Oh, undenkbar. Oder warten auf den Ruhestand. Oh, verstehen Sie, wir können gar nicht mehr warten. Er konnte warten. Warten ist schwer, aber ist schlimm, ist eine schwere Probe. Wohl dem, der warten kann, in der Freundschaft, in der Verlobungszeit, warten auch im Glauben. Simeon, der Adventsmann, Simeon sagte, ich warte auf dein Heil. Simeonitischer Glaube, Glaube, der warten kann, der tut Not. Sarah hat ihn auf jeden Fall nicht. Sie verliert als Erste die Geduld. Sie sagt, Gott hat mich verschlossen. Gott hat mir keine Kinder geschenkt. Gott hat mir Kinderlosigkeit zugemutet. Kinderloses Leben hat für Sarah keinen Sinn. Und kinderloses Leben hat für die Frauen nach Sarah oft auch keinen Sinn. Sie weiß eben noch nicht, was der Prophet Jesaja Kapitel 54 dann gesagt und wie es niedergeschrieben wurde. Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Freue dich mit Rühmen und Jauchzen, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Und wir müssen hier an dieser Stelle wieder fragen, sollte der Herr, der die Kinder segnet, nicht auch die Kinderlosigkeit segnen? Sollte der, der die Kinder reich macht, nicht auch die Kinderlosigkeit so zum ganz großen Reichtum werden lassen und setzen? Sarah weiß das nicht. Die Sprache der Tatsache ist bei ihr stärker als die Sprache der Verheißung. Es kommt ihr so vor, als stehe über ihr ein Gottesurteil. Das meint sie ablesen zu können. Sprache der Tatsache ist stärker als die Sprache der Verheißung. Auch bei uns zum Beispiel. Die Tatsache Tod. Am Sonntag waren wir ganz oft bei unseren Toten, viele auf dem Friedhof. Und wenn wir so über den Friedhof gehen, dann spüren wir es am Ende eines Kirchenjahres. In der Tat, wir sind nur Urlauber vom Tode. Nur Urlauber. So wie wir alle hier sitzen, sind wir geboren zum Sterben. die Tatsache tot. Und dann die Sprache der Verheißung der Bibel. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Spüren Sie, stehen Sie an das Grab Ihres Lieben. Sagen Sie sich diesen Spruch der Bibel, diese Verheißung vor. Und dann spüren Sie das, was Sarah erlitten hat. Die Sprache der Tatsachen ist stärker als die Sprache der Verheißung. Oder nehmen Sie die Tatsache Furcht. Viele von uns sind einfach von Furcht gejagt. Sie sind geradezu vor Furcht krank geworden. Schon die Klassenarbeit am anderen Morgen, der nächste Arzttermin, die Mieterhöhung am 1.1. und dann der unsichere Arbeitsplatz. Die Sprache der Tatsachen und daneben die Sprache der Verheißung. Fürchtet euch nicht, ich will doch euch tragen bis ins Alter. Und wenn Sie das gegeneinander halten, merken Sie, die Sprache der Tatsache ist immer stärker als die Sprache der Verheißung. Zwischen Abraham und Sarah kommt es zu einem ernsten Gespräch. Dem passiven, vielleicht schon von einem Anflug von Depression geschlagenen Abraham sitzt die lebenswillige und lebensmutige Sarah gegenüber. Ihr ist etwas eingefallen. Sie hat einen Vorschlag. Es gibt einen Weg aus der Krise. Nämlich, geh zu meiner Magd, ob vielleicht durch sie ich zu einem Sohn komme. Liebe Freunde, dieser Vorschlag war nicht illegal. Nicht außerhalb des Gesetzes. Schon im Jahre 1750 vor Christus lesen wir im Codex Hammurabi, einem Gesetzeswerk dieser ganz frühen Zeit, wörtlich, gesetzt: Jemand hat eine Ehefrau, die keine Kinder bekommt, darf sich eine Nebenfrau nehmen und das Kind von ihr soll als Kind der Ehefrau gelten. Das war Ersatz- und Leihmutterschaft, schon zu der Zeit. Das ist eine Lösung, aber eine Notlösung. Nicht alles, was rechtens ist, ist auch vor Gott recht. Mit vielen Gesetzen kann man Gottes Gesetz umgehen. Zum Beispiel, es ist rechtens, als 18-Jähriger daheim auszuziehen und dann die Eltern auf Unterhalt zu verklagen. Das ist rechtens, aber Verstoß gegen das Elterngebot. Oder es ist rechtens, nach einjähriger Trennung sich von der Frau scheiden zu lassen. Das ist rechtens, aber nicht recht vor dem Gottesgebot. Was Sarah tut, ist rechtens. Wir müssen es wissen, was rechtens. Aber es ist nicht recht. Prüfen wir uns immer wieder selbst, ob nicht das, was wir vor dem bürgerlichen oder Strafgesetzbuch verantworten können, auch in der Steuergesetzgebung, ob das auch recht vor Gott ist. Sarah wird zur Eva, die dem Mann nicht die Frucht des Baumes, aber die Frucht des Leibes anbietet. Sollte Gott gesagt haben, das wäre keine Lösung, Abraham hätte Nein sagen müssen, 1000-mal Nein. Nein sagen lernen, aber darum wird man angesehen, da wird man belächelt, da wird man verspottet. Nein zur Sprache der Tatsachen und Ja zur Sprache der Verheißung, das sollen wir wieder. Was er verspricht, das spricht er nicht, auch wenn das Warten lange wird. Sehen Sie noch einmal Simeon im Tempel, Hanna im Tempel, diese Wartenden, diese Adventsmenschen mit dem langen Atem. Sie haben ja nicht nur 26 Jahre gewartet wie Abraham, sie haben doch bestimmt 40, 50, 60, 70 Jahre gewartet und dann kam der Punkt: Nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Einmal hat sich dieses Warten gelohnt. Einmal kam der Punkt, wo sich alles gelöst hat. Auch in Ihrem Leben wird sich jedes Warten lohnen, wenn Sie bei diesem Nein bleiben. Es wird sich Ihr Warten lohnen, wenn nicht in diesem Leben, dann im anderen Leben, wenn er die Knoten lösen wird und Sie sagen können: Nun lässest du mich im Frieden leben, denn ich habe dich gesehen, Herr. Nein zur Leihmutterschaft. Zweitens, Abraham sagt Nein zum Statusstreit. Statt Ja, statt Nein zum Statusstreit. Kaum hat nämlich Abraham hier eingewilligt, da ist doch der ganze Friede dahin. Oh, so ist das immer. Wenn man das tut, was vor Gott nicht recht ist. Der Friede ist dahin, und zwar der äußere und der innere Friede. Ein richtiger Scherbenhaufen im Zelt. Die Schwangerschaft der Hagar läuft gut an, aber zwischen den Frauen geht jetzt alles schief. Hat Hagar vorher Sarah als Leibmagd, ganz dicht bei ihr gewohnt. Und wahrscheinlich stammte die Hagar aus jener Geschenkmasse des Pharao, die der Abraham bekam, als er wieder seine Frau aus dem Frauenhaus zurückbekam. Sie erinnern sich, damals aus dieser Geschenkmasse stammte wahrscheinlich die Hagar, wahrscheinlich eine Ägypterin. Und die hat als Leibmagd ganz nahe mit dieser Sarah zusammengelebt. Und jetzt tritt diese Verfremdung zwischen diesen Frauen ein. Der Sklavin steigt das in den Kopf. Sie trumpft gegen Sarah auf. Hagar schnappt fast über, weil sie jetzt die einzige Hoffnungsträgerin im Abraham-Clan überhaupt noch ist. Ihr Mutterstolz wird stärker als die Rechtslage. So hat einer geschrieben. Ihr Mutterstolz stärker als die Rechtslage. Schließlich ist sie ja eigentlich doch nur Magd. Sie ist nur ausführendes Organ. Sie ist Leihersatzmutter, nicht Chefin im Zelt. Aber Mutterstolz kann auch blind machen für die wahren Verhältnisse. Und so heißt es hier, Vers 4, achtete ihre Herrin gering. Man muss diesen Satz genau angucken. Achtete ihre Herrin gering. Das heißt, sie sah auf ihre Herrin herab. Wörtlich heißt das nämlich, ihre Herrin wurde leicht in ihren Augen. Sarah ist für Hagar plötzlich ein Leichtgewicht geworden. Sie hat nicht mehr das Gewicht für sie als Chefin. Diese Sarah spielt jetzt nur noch eine geringe Rolle. Ich, Hagar, ich bin gewichtiger geworden. Sie macht das, was Menschen immer machen und wir auch immer wieder zu machen versuchen. Wir wiegen. Wir wiegen. Stellen Sie sich diese alte Pendelwaage vor beim Kaufmann, wo Sie vor 60 Jahren das Salz und den Zucker gekauft haben. Und da war jene Pendelwaage, mit der man ausgewechselt hat. Und da stellte man den Zucker auf die eine Seite und die Gewichte auf die andere Seite. So wurde es austaxiert. Sehen Sie, Hagar macht es so. Sie stellt sich so eine Waage vor und sie stellt sich auf die eine Waage und packt die Sarah auf die andere. Und dann wird selbstverständlich Sarah nach oben gezogen. Sie ist ja das Leichtgewicht. Hagar mit dem Kind und dem Herzen ist ohnehin schwerer. Ich bin gewichtiger. Wohl dem, der einen Beipack hat. So stellen wir uns auch auf die Waage. So stellen wir zum Beispiel unsere Kinder auf die Waage. Ha, ich habe Kinder. Schauen Sie her. Und ich habe Abitur. Schauen Sie mal her. Was für ein Gewicht. Und schauen Sie her, ich habe eine Ausbildung und ich habe 6 Semester und ich habe sogar den Doktor gemacht und ich habe ein Diplom. Ich bin doch eine gewichtige Persönlichkeit und im gleichen Moment werden die anderen leicht in unseren Augen. Liebe Freunde, diese Wiegerei, die hier veranstaltet, ist ganz schlimm. Abraham hätte Nein sagen müssen zur Waage. Hagar hätte er sagen müssen, nicht wiegen, sondern dienen in diesem Augenblick. Andere soll man nicht abschätzen, sondern man soll sie lieb haben. Man soll nicht andere auf die Waage stellen, sondern man soll sich selber zu ihnen hinstellen und sagen, was kann ich für dich tun? Wie oft machen wir es, liebe Freunde? Sie stellen ihre Nachbarn auf die Waage. Sie stellen ihre Gegenschwieger auf die Waage. Ach, was sind das schon für Leute, Mann, wie das hochgeht. Sie stellen ihre Lehrer auf die Waage. Was sind das für Leichtgewichte? gegen meine Persönlichkeit. Nein zu solchem Wiegen. Nein zu solchem Wiegen. Gott ist auf der einen Seite und ihm gegenüber schnelle ich geradezu hoch. Nichts bin ich. Alles, alles, Herr, bist du. Sarah leidet mit Recht unter den seelischen Nadelstichen, die sie zu ertragen hat. Sie dreht durch. Sie will Herrin im Hause bleiben und kämpft deshalb um ihren Status. Sie will wieder eine Statusverbesserung. Und sie legt bei Abraham Rechtsbeschwerde ein. Und damit ist sie auch bei der richtigen Instanz. Der Vater ist auch der Richter für den Bereich der Familie. Bis heute. Oh, Freunde, er ist nicht nur der Daddy. So, wie es im Amerikanischen heißt. Und wie oft habe ich gesagt, Daddy ist übersetzt der Dackel. Verstehen Sie? Der Vater ist nicht der Erwin oder der Emil, so wie es heute gemacht wird. Der Vater mit nur mit Vornamen zu benennen, um ihn auf dieselbe Ebene herunterzuziehen, der Kumpel, mit dem man Kumpaneien machen kann. Vater ist was anderes. Vater ist auch Richter in der Familie. Er ist von Gott eingesetzt, Familien zu führen und dann zu bestimmen, so geht's und so geht's nicht. Abraham müsste doch zum Statusstreit sagen, nein, tausendmal nein, du bist Sarah und du bist Hagar, Herrin und Magd und damit basta. Das heranwachsende Kind ändert nichts an diesem Status. Aber Abraham sagt stattdessen, ja, mach doch, was du willst. Hauptsache, Ruhe im Zelt. So wie Väter ja es gerne sagen. Der 17-Jährige bringt seine Freundin mit nach Hause zum Übernachten. Anstatt Nein zu sagen, in meinem Hause nicht. Ach was, komm, lass sie Ruhe in der Familie. Der 20-Jährige Student verbietet sich am häuslichen Tisch das Tischgebet. Statt Nein zu sagen, und zu sagen, an meinem Tisch bestimme ich auch das Tischgebet, lässt man es bleiben. Hauptsache Ruhe am Tisch. Nein. Nein zum Statusstreit. Nein zu Dingen, die nicht in Ordnung sind. Nein zu sagen, hat er nicht gekonnt. Drittens. Abraham sagt Ja statt Nein zum Suicide-Versuch, wie man heute sagt, zum Selbsttötungsversuch. Sehen Sie, nun dreht ja Sarah den Spieß um und lässt Hagar fühlen, wer Herrin ist. Sie macht Hagar richtig fertig. Eine Schikane nach der anderen und alles im Rücken des Abraham. Hagar sieht keine Lösung mehr. Sie kann sich nicht mehr helfen. Nach der Geburt wird es jetzt richtig losgehen, weil es ja dann das Kind der Sarah ist. Und dies soll es auf keinen Fall bekommen. Deshalb die Flucht in die Wüste. Flucht in die Wüste war damals Suicide, war damals Selbstmord. Heute öffnet sich die Schlagader, heute nimmt man zu viel Medikamente, heute wirft man sich vor den Zug. Damals ging man in die Wüste. Wer sich vom Zeltdorf allein entfernt, ist chancenlos und hoffnungslos verloren. Hagar sagt sich, lieber in der Wüste verenden, als unter der Knute der Sarah ewig leiden. Natürlich wird die Abwesenheit der Hagar sofort bemerkt. Und niemand behaupte und niemand sage mir, Abraham hätte sie nicht zurückholen können. Wer mit seinen Viehhirten Könige mitsamt ihrem Tross in die Flucht schlägt und den Lot mitsamt seinen Leuten wieder heraushaut, für den ist es wohl ein Kinderlitzchen, auch eine Magd in der Wüste wieder zurückzuholen. Aber er krümmt keinen Finger. Er lässt laufen. Nicht die beste Lösung, aber eine Lösung, sagt er sich, zur Auflösung dieses Dreiecksverhältnisses und wieder in Zweierschaft mit seiner Frau zu leben. Von einem lautstarken Nein zu diesem Selbsttötungsversuch keine Silbe, kein Ton. Armer, armer Abraham. So erbärmlich arm, dass Gott selbst eingreifen muss. In der Armut der Wüste, später in der Armut der babylonischen Gefangenschaft, später in der Armut eines palästinensischen Hirtenfeldes, tauchen die Boten Gottes auf. Und alsbald war da die Menge der himmlischen Heerscharen. Gott, der Retter, ist da. Er hat viele tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Die Hagar hat ja ein doppeltes Finderglück. Sie findet einen Quell und wird von einem Engel gefunden. Gott hält seine Augen offen, auch über dem Niemandsland der Wüste, wo sich Menschen verlassen vorkommen. Und wenn sie dort mit dem Psalmisten schreien, wie sollte der Höchste etwas merken, sagt sie in ihrem Glaubensbekenntnis, der Lebendige, der mich sieht. Vielleicht befinden Sie sich an diesem Abend auch in der Wüste. Vielleicht kommt Ihr Lebensabschnitt Ihnen vor wie ein Niemandsland. Irgendwo sind Sie ganz weit draußen. Ob Gott mich hört, ob Gott mich noch sieht oder ob Gott mich nicht doch schon abgeschrieben hat. Liebe Freunde, dieser Gott ist auch ein Gott der Wüste und des Niemandslandes. Und dieses Glaubensbekenntnis können Sie nachsprechen. Der Lebendige, der mich sieht, mich in meiner Wüste, der mich sieht, der mich nicht verdursten lässt, der mich sieht, der mich nicht in der Wüste verenden lässt, der mich sieht. Der Sohn wird Ismael heißen, Stammvater der Beduinenstämme, der Araber. Hier steht's geschrieben, Araber und Juden sind Kinder eines Vaters. Deshalb bis heute dieser schreckliche Familienstreit. Bleib mir dabei. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mir helfen kann, dort auch Nein zu sagen und kein Ja, wo es Not tut. Amen.